Friedrich Nietzsche, 1844 bis 1900. Gott ist tot. Gott bleibt tot. Und wir haben ihn getötet. Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder? Das Heiligste und Mächtigste, was die Welt bisher besaß, ist unter unseren Messern verblutet. Wer wischt dieses Blut von uns ab? Mit welchem Wasser könnten wir uns reinigen? Welche Sühne feiern, welche heiligen Spiele werden wir erfinden müssen? Ist nicht die Größe dieser Tat zu groß für uns? Müssen wir nicht selber zu Göttern werden, um nur ihrer würdig zu erscheinen? Die fröhliche Wissenschaft. Es ist leicht, sich über Nietzsche lustig zu machen, über sein schwächelndes Schwadronieren von Stärke, sein mitleiderregendes Eifern gegen das Mitleid, über seine kleinliche Großsprecherei und seine von Ressentiments verunreinigten Angriffe aufs Ressentiment. Über sein wild gewordenes Professoren- und sein früh pensioniertes Übermenschentum und schließlich über die Eselei vom Anti-Esel. Wir wissen alle, einige wissen es sogar aus Erfahrung, was ein Langohr ist. Wohlan, ich wage zu behaupten, dass ich die kleinsten Ohren habe. Ich bin der Anti-Esel par excellence und damit ein welthistorisches Untier. Ich bin, auf Griechisch und nicht nur auf Griechisch, der Antichrist. Es ist schwer, sich Nietzsches geistigen Einfluss verständlich zu machen, vor allem den Einfluss von Also sprach Zarathustra, über den sogar Thomas Mann, sonst kein Nietzsche-Verächter, 1947 in einem Vortrag sagte: Dieser Gesicht und gestaltlose Unhold und Flügelmann Zarathustra mit der Rosenkrone des Lachens auf dem unkenntlichen Haupt, seinem Werdet hart und seinen Tänzerbeinen ist keine Schöpfung, er ist Rhetorik, erregter Wortwitz, gequälte Stimme und zweifelhafte Prophetie, ein Schemen von billiger Grandezza, oft rührend und allermeist peinlich, eine an der Grenze des Lächerlichen schwankende Unfigur. Woher dann der Hype, wie man heute sagen würde, um Zarathustra? Immerhin höhnte bereits 1897, also noch zu Lebzeiten Nietzsches, dessen kritischer Anhänger Leo Berg: Nachdem Nietzsche aber sein Zauberwort ausgesprochen hatte, war in Deutschland plötzlich alles Übermensch. Man pochte, als Künstler, als Dichter, auf seine Sonderrechte. Man machte Schulden, verführte Mädchen und besoff sich. Alles zum Ruhme Zarathustras. Doch gibt es weitere, für Nietzsches Wirkungserfolg vor allem bei Männern wichtigere Gründe. Eine ganze Horde und Generation empfänglich kerngesunder Buben stürzt sich auf das Werk des kranken Genies, des von Krankheit Genialisierten, schrieb Thomas Mann, sich auf die Lebens- und Leidenswege Dostojewskis und Nietzsches beziehend, bewundert, preist, erhebt es, führt es mit sich fort, wandelt es sich unter sich ab, vermacht es der Kultur, die nicht vom hausbackenen Brote der Gesundheit allein lebt. Aber könnte es nicht auch sein, dass das kranke Genie vor allem in kranker Zeit Bewunderung erlebt? So fasst es Bertrand Russell in seiner während des Zweiten Weltkriegs entstandenen Geschichte der abendländischen Philosophie auf. Was haben wir von Nietzsches Lehren zu halten? Sind sie in irgendeiner Weise nützlich? Enthalten sie etwas Objektives oder handelt es sich dabei nur um die Machtfantasien eines Kranken? Dann fügt er hinzu, wenn er ein bloßes Krankheitssymptom ist, dann muss diese Krankheit in der modernen Welt äußerst verbreitet sein. Ebenfalls während des Zweiten Weltkriegs schrieb Karl Löwitt in seiner geistesgeschichtlichen Studie von Hegel zu Nietzsche, in der der revolutionäre Bruch im Denken des 19. Jahrhunderts untersucht wird, dass Nietzsche nach Marx und Kierkegaard der Einzige ist, der den Verfall der bürgerlich-christlichen Welt zum Thema einer ebenso grundlegenden Analyse gemacht hat. Und als Kritiker der bestehenden Welt bedeutet Nietzsche für das 19. Jahrhundert, was Rousseau im 18. war. Er ist ein umgekehrter Rousseau. Ein Rousseau durch seine ebenso eindringliche Kritik der europäischen Zivilisation und ein umgekehrter, weil seine kritischen Maßstäbe genau entgegengesetzt zu Rousseaus Idee vom Menschen sind. Es sei ergänzt, dass Nietzsche, gelegentlich mit einem voltairianischen Selbstbild kokettierend, Rousseau als Moraltarantel beschimpfte. Löwitt betont, in dem Nietzsche das große Ereignis, dass Gott tot ist, in seiner vollen Bedeutung für die Humanität des Menschen begriff, hat er zugleich erkannt, dass der Tod Gottes für den sich selbst wollenden Menschen die Freiheit zum Tode ist.